Hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge SheForward, She4IT, unserem Adesso-Podcast. Heute mit mir, Vivian Schiller, und ich habe eine ganz besondere Gästin heute eingeladen, nämlich Anja Bethke. Anja, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Anja, ich bin Softwarearchitektin bei Adesso, Standort Stralsund, bin 38 Jahre alt und inzwischen seit 2015 bei Adesso.
Ich freue mich, dass du heute hier bist. Unsere Quote an Softwarearchitektinnen lässt ja noch sehr viel Luft nach oben übrig. Genau, aber bevor wir gleich nochmal auch darauf eingehen, gibt es ja immer die erste Frage bei uns. Und ich bin gespannt, wie du sie beantwortest. Nämlich, wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft oder wann hattest du den ersten Kontakt mit dem Rechner?
Ja, wann ich mir den ersten Rechner selber gekauft habe, das ist, glaube ich, relativ unspannend. Das war erst nach dem Studium. Da habe ich mir einen Laptop, ein ThinkPad gekauft. Vorher die Rechner, die ich genutzt habe, die waren immer quasi von meinen Eltern gesponsert. Der erste Kontakt, das ist vielleicht ein bisschen spannender, hatte ich, das muss Ende der 80er gewesen sein, da war ich vielleicht 6 oder 7. Da hatte mein Papa einen Amiga nach Hause gebracht. Der stand bei meinen Eltern im Schlafzimmer drin und da mit dem Amiga zusammen hatte er so eine kleine Diskettensammlung, wo ein paar Spiele drauf waren, so Jump'n'Run und Point-and-Click-Adventure, und die habe ich mit meiner Schwester da immer spielen dürfen auf dem Rechner, und das war ganz spannend. Also ich kann mich noch erinnern an Indiana Jones und Space Quests, was wir da auf dem Amiga gespielt haben, sind damals nicht so wirklich weit gekommen, weil damals konnte man nicht mal eben im Internet nach irgendwelchen Lösungen suchen. Und mit 6, 7 war man auch nicht ganz so clever, alle Rätsel so gut lösen zu können.
Ja, das glaube ich. Aber gut, ja, so eine Antwort haben wir bislang auch noch nicht bekommen, direkt mit den Spielen verknüpft. Das finde ich aber sehr cool. Die meisten haben tatsächlich irgendwie zum Studium oder je nach Altersklasse dann auch erst später den ersten Kontakt zum Rechner gehabt. Mhm. Aber wir sprechen ja auch heute über Softwarearchitektur, und ich hatte ja angekündigt, dass wir heute auch mit dir darüber sprechen und die Quote bei uns jetzt auch nicht wahnsinnig hoch ist. Umso mehr würde mich natürlich interessieren, gerade du als Vorbild für die Softwarearchitektinnen, hoffe ich, wie bist du in die IT gekommen?
Ja, also nachträglich betrachtet habe ich das Gefühl, dass ich mich irgendwie schon immer dafür interessiert habe. Gerade weil ich eben so früh schon Kontakt mit dem Rechner von meinem Vater hatte, hatte ich da irgendwie nie Berührungsängste in die Richtung. Aber ich glaube, so richtig Interesse im Sinne von, Mensch, das könnte was sein, was ich irgendwie beruflich mal machen kann, kam dann in der Schule im Informatikunterricht, wo wir dann unsere ersten Programme geschrieben haben, so ganz kleine Sachen, damals noch mit Pascal und Delphi, also schon eine ganze Weile her. Aber das war so ganz spannend, irgendwie mit ein bisschen Code da ein bisschen was zu erzeugen, und dachte mir, wow, das macht Spaß. Und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich so in die Richtung gehen möchte. Ich hatte immer ein bisschen links und rechts geguckt, aber hat sich dann auf die Informatik
Wir schneiden das raus.
Das fällt mir das Wort nicht ein. Hat sich dann ja auf die Informatik jetzt fällt mir wieder das Wort nicht ein. Es ging dann in Richtung Informatik, und habe dann Informatik im Bachelor und Master studiert in Stralsund an der Hochschule, und muss aber auch gestehen, zwischenzeitlich hatte ich auch mal so kurz Zweifel, ob ich mich richtig entschieden habe. Das war im Praxissemester im Bachelor, mhm, wo wir 20 Wochen lang 20. Praxissemester gemacht haben. Mhm. Und da war ich dann auch in so einem Unternehmen, wo ich dann auch die ganze Zeit programmiert habe. Und das hat mir auch Spaß gemacht, vorher zumindest. Und da war das dann aber so 40 Stunden lang, wochenlang nur programmieren. Da dachte ich so, boah, nee, auf Dauer wird das ganz schön öde. Und hatte dann zeitweise wirklich so Zweifel, Mensch, habe ich mich da richtig entschieden oder war das doch falsch? Aber habe es dann doch durchgezogen, weil ich dachte, ja, okay, man muss ja nicht nur programmieren, wenn man Informatik studiert. Und habe den Bachelor natürlich dann noch zu Ende gemacht, den Master dann auch noch gemacht. Und dann hatte es sich irgendwie so ergeben an der Hochschule, wo ich auch studiert habe, dass ich da dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin angefangen habe. In der Forschung da tätig war, im Bereich medizinische Informatik. Ich habe so Computersimulationen von Tumorwachstum, Metastasierung, verschiedenen Behandlungen gemacht. Und da hatte ich dann genau das andere Problem. Da war mir dann zu wenig Technik, weil dieses Forschungsthema, das war dann halt ja sehr, sehr fachlich halt getrieben und die Software war halt einfach nur ein Werkzeug, das man dann entsprechend angepasst und erweitert hat, um dann diese Simulationen durchführen zu können, die dann mit den Daten zu vergleichen, Paper zu lesen, Paper zu schreiben. Und da dachte ich, oh nee, das ist mir dann aber auch zu wenig Technik. Und deswegen hatte ich dann eigentlich schon während meiner Arbeit dort, ich habe auch nebenbei da promoviert, dann schon entschieden, okay, wenn ich mit meiner Doktorarbeit fertig bin, dann gehe ich mal in die Wirtschaft und gucke, wie es da so ist. Und dann bin ich bei Adesso gelandet. Die sitzen ja genau neben der Hochschule, von daher ist der Weg nicht weit gewesen. Und wie das immer so ist, der eine kennt einen oder man wird gekannt von anderen, so war das da halt auch, dass ein paar Kollegen bei Adesso mich kannten und teilweise dann auch schon gefragt haben, Mensch, wenn du fertig bist, komm doch zu uns. Und ja, dann hat das so gepasst und sich ergeben. Und dann habe ich bei Adesso angefangen und da habe ich jetzt tatsächlich genau die richtige Mischung. Also ich kann programmieren, ich kann aber auch Spezifikationen, mal ein Angebot schreiben. Also das war da genau die richtige Mischung, wo ich dachte, boah, ja genau, so möchte ich das haben, das passt.
Ja, und wie ist dann der Weg entstanden Richtung Softwarearchitektur? Also wenn man ja auch bei uns anfängt oder egal, bei irgendeinem IT-Dienstleister, ist das ja wurscht, kann man sich ja für vielfältige Wege entscheiden, ob man jetzt Projektleitung macht, Software Engineering weitermacht oder in die Softwarearchitektur geht. Wie ist dann der Weg in die Richtung entstanden?
Ja, vom Prinzip her durch die Projekte, in denen ich drin war. So in Stralsund haben wir ja so ein bisschen die Spezialisierung auf Application Management, Wartung und Support. Was dann vom Prinzip her heißt, wir übernehmen die Projekte aus der Entwicklung eben bei uns in die Wartung, ins Application Management. Da haben wir aber oft immer ein viel, viel kleineres Team, als ursprünglich in der Entwicklung war. Und was dann aber auch dazu führt, dass man nicht die einzelnen Rollen jeweils mit einer einzelnen Person besetzen kann, sondern eine Person übernimmt mehrere Rollen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man immer so ein bisschen reinschnuppern kann. Eben ins Requirements Engineering, in die Entwicklung, ins Testen, später dann bei mir auch in die Projektleitung und in die Architekturaufgaben. So konnte ich halt überall mal gucken und habe relativ schnell festgestellt, Projektleitung, das macht mir jetzt nicht so viel Spaß. Und diese technischen Sachen, die Probleme zu analysieren, zu überlegen, wie man Sachen löst und umsetzt, das ist schon das, was mir am meisten Spaß macht. Und hatte das für mich im Kopf dann quasi schon so ein bisschen entschieden. Und dann bei einem Jahresgespräch hatte ich das dann bei meinem CC-Leiter mal so erwähnt, dass mich das interessiert. Er war da auch sehr offen für. Und hatte mich dann auch relativ zügig für das Ausbildungsprogramm für die Architekten hier bei Adesso angemeldet. Ich selber hätte lieber gern noch 2-3 Jahre mehr Erfahrung gesammelt, aber er meinte, nö, komm, machen wir doch gleich. Mhm. Und hatte dann 2018 war ich dem Ausbildungsjahrgang für die Architektenzertifizierung ISA QB Advanced, glaube ich, war das. Mhm. Und 2019 bin ich dann auch offiziell Architektin.
Ja, sehr schön. Aber es ist interessant, wie du erzählst, dass du am Anfang noch so Zweifel hattest mit der Technik und jetzt bist du ja mit Technikerin, also da bist du ja in diese Richtung immer weiter gegangen. Mhm. Kamen diese Zweifel eigentlich nochmal wieder oder hat sich das dann so ausgemerzt, dass du gesagt hast, nee?
Nee, das kam tatsächlich nicht nochmal wieder, weil ich glaube, die Zweifel waren tatsächlich einfach dieses wirklich 40 Stunden die Woche lang programmieren. Mhm, und in diesem Bereich Technik, Architektur zu arbeiten, heißt ja nicht, dass man die ganze Zeit programmiert. Im Gegenteil. Also inzwischen ist es oft so, dass ich mir mal wieder ein bisschen Zeit wünsche, dass ich auch mal tatsächlich ein bisschen was programmieren kann und nicht nur irgendwelche Sachen entwerfe oder Dokumente schreibe oder irgendwie sowas. Also, aber es ist immer noch, finde ich, gute und richtige Mischung. Also von daher, nee, die Zweifel kamen tatsächlich nicht nochmal wieder. Deswegen bin ich froh, dass ich damals das durchgezogen habe und jetzt hier quasi die Möglichkeit gefunden habe, genau das zu machen, was mir Spaß macht.
Wie schön. Ja, du hast es ja jetzt schon gerade ein bisschen angerissen, was du machst als Softwarearchitektin, aber kannst du das vielleicht auch nochmal einmal genauer ausführen?
Ja, vorab würde ich vielleicht erstmal behaupten, dass ich vermutlich nicht so die typischen Aufgaben eines Softwarearchitekten bzw. Softwarearchitektin mache, gerade weil ich im Bereich Application Management, Wartung arbeite. Also ich habe eher selten die Möglichkeit, eine Software von Grund auf mitzugestalten. Meistens ist es eher so, dass wir die Software, die von einem anderen Team an einem anderen Standort entwickelt wurde, eben zu uns übernehmen in einer Transitionsphase. Und da ist natürlich ein Großteil der Entwicklung schon abgeschlossen, wenn nicht sogar komplett. Das heißt, auch die Architekturentscheidungen sind alle getroffen. Und da ist es dann mehr meine Aufgabe, eben die Architektur von dem Architekten des Entwicklungsteams zu übernehmen, das zu verstehen und dann im Wartungsteam dort eben der technische Ansprechpartner zu sein. Dass ich da quasi die Aufgaben übernehme vom Architekten des Entwicklungsteams und eben auch, eine Software ist ja nie wirklich endgültig fertig. Also es gibt ja immer neue Anforderungen oder neue Umstände, die es erfordern, dass man die Software dann doch nochmal anfasst oder man stellt vielleicht im Betrieb doch nochmal fest, Mensch, die eine Entscheidung, die man da getroffen hat, war dann vielleicht doch nicht die richtige. Also dass es halt nochmal notwendig wird, doch nochmal Entscheidungen zu überdenken oder einfach neue reinzubringen und da liegt dann eben auch meine Aufgabe, das dann eben zu tun und ins Team dann quasi zu tragen, die Umsetzung auch im Blick zu haben und das sind so die Hauptaufgaben und ansonsten, was noch so an Kleinkram anfällt, unter anderem ab und zu mal in Angeboten mit unterstützen, wenn man da eine Lösungsskizze erstellen muss, Schätzung erstellen muss. Und ja, das sind, glaube ich, so die Hauptaufgaben, die ich mache als Softwarearchitektin.
In meinem Kopf, immer wenn ich Architektur höre, ist es ja immer, dass ich das nochmal mit Bauten vergleiche. Und in der Security machen wir das ja oftmals auch mit der Burg, mit den mehreren Verteidigungslinien, die man da hat. Aber im Endeffekt kann man das ja eigentlich auch ganz gut vergleichen, weil auch so eine Burg muss ja auch gewartet werden und irgendwo wird es immer ein bisschen löchrig oder die Brücke über den Flussgraben ist auch nicht mehr so gut, die muss mal erneuert werden oder so. Also so könnte man sich das eigentlich doch bildlich auch vorstellen, oder?
Ja, vom Prinzip her genau. Also auch Software altert halt, weil wenn man mit der Entwicklung startet, dann hat man seine Entscheidung an Technologien, an Frameworks, an Tools, die man verwendet. Aber gerade letztes Jahr im Dezember mit der Log4Shell-Situation hat man ja gut gemerkt, es kann immer mal wieder passieren, dass da irgendwelche Sicherheitslücken sind, die erst Jahre später entdeckt werden oder reicht ja auch, wenn das einen Monat später passiert, dass man da immer mal wieder ran muss, Versionen aktualisieren muss. Dann kommt es natürlich auch mal vor, dass manche Frameworks oder Tools gar nicht weiterentwickelt werden. Und da muss man eben entscheiden, tauscht man das komplett aus oder belässt man in der Version, in der es drin ist, wenn es zum Beispiel keine sicherheitsrelevanten Themen gibt, dann muss man ja nicht unbedingt ein Framework austauschen, nur weil es jetzt erstmal nicht mehr weitergepflegt wird. Aber andererseits kann es dann gut passieren, eine Woche später kommt dann plötzlich so ein Issue und dann ärgert man sich, dass man es nicht gemacht hat. Ne? Aber solche Entscheidungen muss man dann auch treffen. Aber ja, guter Vergleich mit der Burg. Eine Burg bröckelt auch irgendwann und so ist das mit der Software auch. Also da hat man ständig zu tun und
triffst du dann die Entscheidung auch meist alleine oder sprichst du die mit anderen Architekten noch meist ab? Wie geht das da vonstatten?
Kommt drauf an, um welches Thema es konkret geht. Also wenn ich mich selber in dem Thema sehr gut auskenne, dann treffe ich die Entscheidung alleine. Mhm. Aber wenn es was ist, wo ich mich nicht so gut auskenne, dann frage ich schon mal nach. Wir haben ja noch andere Kollegen allein schon am Standort Stralsund. Und frage ich mal, Mensch, kennst du dich damit aus? Hast du damit Erfahrungen? Lass uns doch mal austauschen und die Entscheidung an sich, die treffe ich dann aber trotzdem zum Schluss noch, aber zumindest der Austausch, der ist dann immer ganz hilfreich.
Ja, wenn wir nochmal zum Burgbeispiel zurückkommen, ich halte einmal schön ganz gerne fest, weil man da sich das schön visualisieren kann. Ich glaube, da gibt es bestimmt die Entscheidung zu treffen, wie, keine Ahnung, wir müssen mal entweder so eine Art Fenster austauschen, so eine kleine Sache, versus, oh, okay, die Burg wird so bröckelig, wir müssten mal eigentlich alle Steine austauschen oder so. Und dann ist das ja wirklich eine Entscheidung, je nachdem, ob es so eine kleine oder eine ganz große Entscheidung, oder?
Ja, genau. Also wenn man die ganzen Steine austauschen muss, das ist eigentlich schon ein Indiz dafür, dass man das Ding einmal komplett neu bauen muss. Aber ja, ob man jetzt ein Tor austauscht, oder was könnte analog ein bisschen größer sein bei einer Burg? Vielleicht den Turm einmal neu aufbaut, aber nicht die komplette Burg oder so. Das ist immer sehr unterschiedlich.
Ja, gut, manchmal kommen bestimmt auch noch mal ein paar Features vom Kunden hinzu.
Ja, das sowieso, genau. aber auch gesetzliche Bestimmungen manchmal, dass sich da einfach irgendwelche Sachen ändern, die vorher nicht gesetzlich vorgeschrieben waren oder sie waren anders vorgeschrieben und dass da eben auch mal ein bisschen Bedarf besteht, da was anzupassen, manchmal dann auch wirklich mit zeitlich Druck, wenn dann der Kunde oder bei uns jemand da nicht so das Auge drauf hatte und der merkte, ups, das muss ja eigentlich bis morgen umgesetzt sein. Gutes Beispiel fand ich da vor ein paar Jahren DSGVO, was ja eigentlich schon, ich glaube, 2 Jahre angekündigt waren und dann plötzlich irgendwie gefühlt einen Monat, bevor es dann ernst wurde, alle ganz unruhig wurden und wir müssen da ja noch was machen und auch in einem meiner Projekte war dann plötzlich so ganz viel Hektik, aber da ging es dann nachher einfach nur darum, dass man das Impressum einmal austauschen musste. Aber das kam dann auch irgendwie gefühlt 2 Tage vorher und dann kam dann so ganz taghaft die Anfrage, könnt ihr das am Wochenende irgendwie noch schnell machen? Also, ja, okay. Gut, das war jetzt vielleicht keine architektonische Sache, aber
so eine regulatorische Anforderung, die noch hinzukommen musste, ja.
Genau, ja.
Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es leider nicht so viele Frauen in der Softwarearchitektur gibt. Was glaubst du, braucht es, dass sich mehr Frauen für die Softwarearchitektur begeistern? Was können wir irgendwie dafür tun?
Naja, das ist ja ein sehr großes Thema, was ja auch schon sehr früh anfängt. Ich glaube, da erzähle ich nichts Neues, wenn ich sage, da müssen wir eigentlich schon bei den kleinen Kindern anfangen mit der Erziehung. Dass man da ja wesentlich offener und klischeefreier Kindern Sachen anbietet und auch Interessen fördert. Also ich finde, bei mir persönlich hat mein Vater einen sehr, sehr großen Einfluss darauf gehabt, dass ich mich tatsächlich für die Technik interessiere. Zum einen, dass wir eben als kleine Kinder an seinen Rechner schon durften und dort spielen durften und auch da kann ich mich noch dran erinnern, da hatte er meine Schwester und mir irgendwann mal zu Weihnachten Tomb Raider-Spiel, also Tomb Raider 2, geschenkt. Und vorher hatten wir halt immer nur so Point-and-Click-Adventure und Jump-and-Runs, so niedliche Sachen gespielt. Und dann lag das plötzlich unter den Weihnachtsbaum. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mich so gefragt habe, so, hä, okay. Und mein Papa einfach meinte, ja, probiert doch einfach mal aus, vielleicht macht euch das Spaß. Mhm. Und meine Schwester und ich haben das geliebt. Wir haben das gesuchtet und haben dann die ganzen Teile, die danach kamen, haben uns die dann immer halt zum Geburtstag oder zu Weihnachten gewünscht und das halt auch mal zusammen gespielt. Aber das kam halt nur, weil unser Vater uns das einfach mal geschenkt hat und dachte, ja, vielleicht macht euch das ja Spaß. Und deswegen, ich glaube, man muss solche Sachen auch einfach anbieten. Das heißt ja jetzt nicht automatisch, dass dann plötzlich alle Mädchen sich für Technik interessieren. Da sind gerade meine Schwester und ich das beste Beispiel. Also bei mir war das tatsächlich so. Ich habe mich dann für Technikinformatik interessiert. Meine Schwester kann damit gar nichts anfangen. Die ist dann eher so Richtung Biologie gegangen. Damit kann ich wiederum nichts anfangen. Aber zumindest hat man so die Möglichkeit gehabt, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist für die Zukunft und entweder macht einem das Spaß oder nicht. Aber ja, da finde ich, muss es halt schon eigentlich anfangen, bei den Eltern, im Kindergarten, in der Schule, dass man einfach Sachen mehrfach anbietet und nicht immer nur so einzeln punktuell. Ich meine, das ist zwar auch schön, sowas mit dem Girls Day oder dass man generell diese MINT-Fächer ein bisschen mehr fördert, aber es müsste eigentlich von Anfang an viel, viel präsenter sein, sodass man grundsätzlich viel mehr Mädchen und Frauen hat, die in diese Richtung gehen und somit dann auch viel mehr Frauen dann, wenn sie dann schon in der Softwareentwicklung sind, sich dann auch für den Weg der Softwarearchitektur entscheiden. Und wenn wir schon an der Stelle sind, da glaube ich, braucht es einfach viel mehr Sichtbarkeit und viel mehr Vorbilder. Finde ich persönlich schwierig, weil ich nicht so gerne im Mittelpunkt stehe. Aber ja, man muss halt, die Entwickler müssen sehen, dass es das halt auch gibt und dass es keine reine Männerdomäne ist, weil es ist ja eigentlich auch theoretisch total unsinnig, warum es da jetzt einen Stopp geben sollte. Ne? Wenn man sich schon für die Softwareentwicklung entschieden hat und auch gerne entwickelt, warum sollte man dann nicht in der Lage sein, auch Softwarearchitektin zu werden? Und deswegen Vorbilder, Vorbilder, Vorbilder.
Ja, umso mehr freut es mich, dass du heute meine Gästin warst und mir Rede und Antwort gestellt hast. Und vielen Dank, dass du heute dabei warst, uns ein bisschen die Softwarearchitektur auch noch näher gebracht hast und als tolles Vorbild hier fungierst. Ich hoffe, wir sehen und hören noch mehr von dir und wir können noch mehr Frauen für die Softwarearchitektur begeistern. Und ja, wer weiß, wie viele es in ein paar Jahren bei uns gibt.
Ja, ich hoffe, wir sind nicht mehr. Aber vielen Dank für die Einladung.